Einer der bekanntesten Kinderpsychiater Deutschlands ist aktuell wegen 36-facher schwerer Körper.
So, futsch ist futsch, hin ist hin. Was machen wir jetzt nach den 7 großen Skandalen in den letzten 15 Jahren im Bereich Kinder- und Jugendhilfe und Bildung und Erziehung inklusive Michael Winterhoff? Ich kau das jetzt nicht alles nochmal durch, jedes Mal. Ich habe das jetzt alles gesammelt in einem ersten Teil auf meinem YouTube drauf. Der YouTube heißt Professor Pietras und der Titel des Videos heißt selbstverständlich das ADHS-Wort zum Sonntag, Sammlung Teil 1. Wir besinnen uns jetzt auf gute alte deutsche Tugenden im Bereich der Bildung und Erziehung, denn wir haben ja auch was auf der Habenseite, selbst wenn wir jetzt die letzten 100 Jahre ausklammern. Das heißt, nachdem ich als Ostdeutscher Westdeutschland jetzt ein schlechtes Gewissen eingeredet habe, gehe ich über die Landkarte und gucke nach, was wir denn alles zu bieten haben. Wen ich in keinster Weise aus der Verantwortung entlasse, das ist Bereich Köln, Dortmund, Bonn, also Rheinland und nicht Ruhrgebiet. Also ich war Geschichte 1, Erdkunde, gerade mal so eine 3. Wie dem auch sei, man wird ja hier auch immer wieder politisch abgeklopft im Internet, aber ich gehe da nicht nach dem Parteibuch, es tut mir wirklich leid. Es geht mir eher nach der Herkunft der Leute, die da irgendwie was sagen, zum erst recht in meinen Bereichen wie Bildung, Erziehung oder Stadtsoziologie, und die dümmsten Ideen kommen aus dem Rheinland, aus Nordrhein-Westfalen. Um das zu unterstreichen, sehr gerne hier nochmal die folgenden Beispiele. Also zum einen Michael Winterhoff, der die Kinder mit der Pille ruhig gestellt hat, ohne irgendwie eine richtige Diagnose zu haben. Dann zum anderen Sandra Scheres, die man hier in Berlin zur Bildungssenatorin hochgelobt hat und die dann das Schreiben nach Gehör hochgelobt hat, was sachlich und fachlicher Bullshit ist. Jeder wird dir erzählen, Schreiben und Lesen hat auch was mit Motorik zu tun. Und wenn du es einmal falsch lernst, dann musst du es wieder umlernen. Und das Umlernen ist schwieriger als das Erstlernen. Und an dem Schaden, den Sandra Scheres mit ihrem Schreiben nach Gehör hier in Berlin angerichtet hat, damit werden wir noch ein paar Jahre beschäftigt sein. Vielen lieben Dank. Dann der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, es müsste der Wüst sein, korrigiert mich, meinte irgendwie was von jetzt Altersbeschränkungen bei Social Media ab 16. Es gibt schon eine Altersbeschränkung bei Social Media. Das ist entweder 13 oder 14. Das heißt, Social Media hat in der Grundschule zum Beispiel in keinster Weise was zu suchen. Warum führen wir diese Diskussion? Dann ist die aktuelle Bundesbildungsministerin Frau Prient auch aus Nordrhein-Westfalen und hat genauso kluge Ideen wie der Herr Wüst oder die Frau Scheres und meinte gerade irgendwas von einer Migrantenobergrenze in Schulen oder in Klassen. Das lässt sich nicht handhaben. Also wir hier in Berlin haben schon das Phänomen, erst recht in der Oberschule, dass Kinder oder Jugendliche stundenlange Fahrtwege auf sich nehmen müssen. Und darauf wird es dann mit einer Migrantenobergrenze auch hinauslaufen. Also so, dann muss der Mehmet oder der Mahmoud aus Neukölln-Kreuzberg stundenlang nach Spandau oder meinetwegen nach Köpenick fahren, weil er ist dann der Migrant zu viel. Andersrum genauso, weil da gibt es dann zu wenige Migranten. Und das führt nur zu nutzlosem Stress. Dann sehr gerne auch die Frage, welche Migranten meinen wir denn jetzt? Denn der Nebeneffekt wird sein, dass, was weiß ich, der Leon, der hier in Deutschland geboren ist, dessen Großvater aber irgendwie aus Ghana oder was weiß ich wo kommt, der wird dann angeglotzt. Aber der nicht pigmentierte Migrant aus Ukraine, Polen, Rumänien oder was weiß ich nicht alles, der fällt dann wieder hinten runter, weil es werden sich dann wieder alle auf die stark pigmentierten konzentrieren. Jetzt zum eigentlichen Thema. Was haben wir denn so auf der Habenseite im deutschen Kulturgut? So Nordfriesland, Ostfriesland, Niedersachsen, so die Ecke handle ich hier ganz kurz ab. Das ist die Ecke, wo man auf den Trichter kommt in Sachen Hexenverbrennung. Vielleicht ist da noch was anderes. Vielleicht ist da vielleicht Epilepsie oder Schizophrenie im Spiel, da gibt es die ersten Ansätze, aber das hat jetzt hier mit unserem Thema eigentlich nichts zu tun. Jetzt klopfen wir erstmal die ganze mythologische Ecke nochmal ab, also Bereich Gebrüder Grimm, Märchen und Sagen. Was für Schreckgespenster, was für Kinderschreckfiguren habe ich eigentlich in meiner Ecke oder hast du in deiner Ecke? Und was für eine Natur haben die eigentlich? Also so ist zum Beispiel Hessen, ist ganz klar vordergründig das Prinzessinnenland. Also wenn du wissen möchtest, wo Schneewittchen oder Dornröschen oder meinetwegen Aschenputtel wohnt, das ist Hessen. Und dann haben wir auch ganz klar Kinderschreckfiguren, die da vor Personen warnen, die einen mitnehmen, wie meinetwegen Den Rattenfänger von Hameln oder meinetwegen der Nachtkrab, der kommt und dir die Augen aussticht, wenn du nicht schläfst, oder der Krampus oder der Butzemann und so weiter und so fort. Und das alles auch sehr gerne so in dieser süddeutschen, keltischen Ecke, ne? So Grenze, Thüringen. Und das ist auch ein schöner Gegensatz zu den Schreckfiguren oder mythologischen Figuren, die meinetwegen hier bei mir in Brandenburg, im ehemaligen sumpfigen Brandenburg herumlaufen, ne? So im Nordosten. Bei mir läuft das eher darauf hinaus, geh da nicht hin, da in den Sumpf, da wohnt der Geist, geh da nicht zu dem Berg, da ist der Geist und so weiter und so fort. Also bei mir geht es eher um vor Naturgewalten zu warnen, die dich vielleicht das Leben kosten können. Und die ganz klar pädagogischste Figur von allen bei den Märchen und Sagen der Gebrüder Grimm, das ist ganz klar die Frau Holle. Und hier haben wir auch einen ganz klar harten pädagogischen Kern. Bei Frau Holle, einer alten keltischen Göttin, geht es ganz klar um Arbeitserziehung und nicht um Verhaltenserziehung. Es geht hier ganz klar darum, was du leistest und nicht darum, wie du dich benimmst. Und Frau Holle fährt auch eine ganz klare Linie. Und zu einer ganz klaren Linie gehört auch ein ganz klares Ende, eine ganz klare Belohnung. Das wird ja bei dieser ganzen Diskussion und bei dieser ganzen moralischen Blase rund um die klare Kante auch immer sehr gerne vergessen. Ne? So wird immer gesagt, klare Kante, Kind muss wissen, wo es lang geht. So, und ich arbeite wie Frau Ronne und dann wundern sich die Kollegen immer, boah, bei Pietras, da gibt es immer Eis am Freitag für die Kinder und der grillt immer, boah, der hat immer Erdnüsse für die Kinder und Kakao und Brezeln. Die Kollegen laufen da auch immer ein bisschen unterzuckert auf der Arbeit herum, aber ich halt nicht und meine Kinder halt auch nicht. Freitag fällt der Hammer bei mir. Es wird ein Schlusspunkt gesetzt. Schöne Grüße aus jemandem, der in erster Linie im therapeutischen Bereich gearbeitet hat. Es werden Dinge abgeschlossen und dann ist Ruhe und dann ist Wochenende und fünfe gerade sein, Eierschaukeln, was auch immer. So, was haben wir hier in Deutschland noch auf der Habenseite? Naja, die lustige kleine Tatsache, dass der Kindergarten und auch die allgemeinbildende Schule, das sind übrigens deutsche Erfindungen. Und es tut mir wirklich leid für alle Westdeutschen, es sind ostdeutsche Erfindungen. Es ist Martin Luther, der die Leute dazu aufruft, Schulen zu gründen, damit die Kinder lesen und schreiben lernen, damit sie das Gesetz Gottes irgendwie vernehmen können und weiterbringen können. Dann Pfalz, zwei Brücken, macht da den Anfang, ist aber zu klein und dann marschiert Preußen mit zuerst der Unterrichtspflicht durch. Am Anfang stehen also die Hausaufgaben, meine lieben Eltern, dazu kommen wir nochmal in einem späteren Abschnitt. Und die heutige weltweit bekannte allgemeinbildende Schule wurde ins Leben gerufen von August Hermann Francke und seinen frankischen Anstalten in Halle, Sachsen-Anhalt. Und auch hier ist es wieder Arbeitserziehung, es ist Sauberkeitserziehung, es ist Ordnungserziehung und keine Verhaltenserziehung. Das ist ein Nebeneffekt. Gleichzeitig, was ich vielleicht für lieb und artig halte, findest du vielleicht nicht für lieb und artig, sondern vielleicht eher hochnäsig. Und August Hermann Francke agiert aus einer sozialen Not heraus. Das Ganze entwickelt sich nach dem Dreißigjährigen Krieg. Da laufen auf einmal ganz viele Kinder rum, die da keine Väter haben und die irgendwie beschäftigt werden müssen. Und gleichzeitig brauche ich Arbeitskräfte. Auftritt die deutsche Schule. Jetzt will ich mich selber aber auch nicht zu hoch loben, denn nicht zu vergessen ist hier ein Adam Ries hat sich bei Witzel aus dem fränkischen Raum mit seinem Rechnen auf den Linien. Also bevor wir überhaupt mit Sportunterricht oder Kindergarten anfangen, haben wir Lesen, Schreiben, Rechnen in Verbindung mit Rechtskunde und Arbeitslehre hier in Deutschland. So, die Muttis dürfen sich freuen. Ich füge jetzt hier beim pädagogischen Wort zum Sonntag, beim ADHS-Wort zum Sonntag, einfach mal auch ein bisschen was zur Didaktik rein. Also, was sind meine Handlungsoptionen? Was sind meine Handlungsgrundlagen? Was ist da mein Koordinatensystem? Dabei hangeln wir uns einfach auch, Überraschung, Überraschung, an historischen Begriffen entlang, um einfach abzuklären, wie lange gibt es denn das alles schon? Seit wann gibt es denn ein Kinderzimmer und seit wann gibt es denn ein Spielzeug? Und die Begriffe, die wir jetzt hier einfach mal ein bisschen durchkauen, sind Spielzeug, Armbrot, Hausaufgaben und Kinderzimmer. Spielzeug gibt es, seitdem es Menschen gibt. Die älteste bekannte Kinderflöte ist aus Mammutelfenbein geschnitzt und ist 30.000 Jahre alt. Und es ist auch möglich, dass der Löwenmensch aus Hohlenstein im Lohnetal, dass der eine Puppe ist. Dass der einfach so eine Puppe ist, um Geschichten mit Fabeltieren zu erzählen. Und jetzt spezifizieren wir einfach mal, was ist denn eigentlich Spielzeug? Naja, das ist ein Medium, mit dem ich als Sender gewählte Informationen an den Empfänger, also an das Kind, übertrage. Also, um das in das Heute zu übersetzen, seit Menschengedenken entscheide ich als erwachsene Person, was für Medien mein Kind in meinen Räumen konsumiert. Das ist auch nochmal interessant bei dieser ganzen Social-Media-Debatte. Also, ich habe auch Tablets und Smartphones bei mir im Raum. Allerdings ist da kein Social Media drauf. Da sind die Medien drauf, wo ich sage, ja, okay, das ist was für das Kind. Meinetwegen Bastelanleitung oder Kochanleitung oder meinetwegen, wir nutzen das Ding auch, um lustige Fotos zu machen oder um unsere Experimente abzufotografieren. Aber Social Media ist da nicht drauf. Und hier auch ganz klar, das ist auch in der Erziehungsverantwortung der Eltern zu entscheiden. Nein, Social Media erst ab 14. Als nächsten Begriff haben wir hier das Abendbrot und das wäre die wichtigste Mahlzeit am Tag. Also das ist auch noch versteckt in den jeweiligen Begriffen. Frühstück, das ist so das kleine Stück, was du dir vielleicht mal schnell hinter die Kiemen schiebst. Abendbrot, da gibt es was Richtiges. Also mir werden ja auch immer diese ganzen Artikel aus allen möglichen Zeitungen hochgespielt zum Thema Pädagogik und irgendwie waren da amerikanische Mütter unglaublich baff, dass die deutsche Mutter vom Abendbrot gerettet wird. Ja, vollkommen richtig. Das hier ist der Abschlusspunkt des Tages und das ist sowohl für das Kind als auch für den Elternteil oder den Erziehungsberechtigten absolut wichtig, mit einem freien Kopf ins Bett zu gehen. Ne? Also wohlgenährt, gewaschen, satt, sauber, sicher den Tag zu beenden. Und hier ist es auch wichtig, dass auf dem Tisch das steht, was man essen möchte, was der eigene Körper braucht. Habe ich dafür eine wissenschaftliche Begründung? Ja, habe ich. Sagt Hallo zu den Top 10 Allergiekomplexen, die es so gibt. Also hier ganz klar, die Quelle ist hier der Deutsche Allergie- und Asthmabund und auch das Robert-Koch-Institut. Und das sind alles, wie gesagt, Unterkomplexe. Kann ich diese Top 10 noch weiter runter reduzieren? Ja, natürlich kann ich das. Da haben wir zum einen ganz klar Chemie, also es sind ja innerhalb der letzten 100, 200 Jahre Stoffe erfunden worden, auf die der menschliche Körper nicht gewohnt ist, ne? Also wir haben hier die Latexallergie, kann auch sein, dass du einen Ausschlag von irgendeinem Waschmittel bekommst. Dann haben wir ganz klar Umwelteinflüsse, sei es jetzt der Heuschnupfen, die Tierhaarallergie oder meinetwegen die Schimmelpilzallergie oder die Sonnenallergie. Und dann habe ich hier auch ganz klar die Nahrungsmittelallergien. So, erstmal die Frage, können sich hier alle verorten? Also lass mal, was weiß ich, einen Autisten, einen ADHSler oder einen irgendwie anderweitig Beeinträchtigten auch noch irgendwie eine Allergie haben, dann die Frage, was ist denn jetzt hier bei den Nahrungsmitteln irgendwie die größte Baustelle, wo sind die meisten Stolpersteine? Na, das ist der Zucker. Und nicht zu unterschätzen sind hier die Fruchtzucker, also die Fructose. Du kannst ganz klar auch eine Fruchtzuckerunverträglichkeit haben. Jetzt sagen vielleicht irgendwelche Leute, die vor 1980 geboren sind, ja, wir hatten das damals nicht. Doch hattet ihr, nur hieß das damals Reizdarm. Dass es diese Unverträglichkeit gibt, wurde erst Pi mal Daumen 1979, 1981 nachgewiesen. Dann gibt es aktuell auch so das schöne Schlagwort von wegen Histamine, Zystamine, das wären übrigens die Zitrusfrüchte. Wenn dir dein Onkel Doktor sagt, dass du gegen Histamine und Zystamine irgendwie eine Unverträglichkeit hast, dann lass die Zitrusfrüchte weg, also auch die Ananas. Und dann gibt es hier auch ganz klar Synergieeffekte oder kausale Effekte, also dass sich die eine Allergie durch bestimmte Nahrung verschlimmern kann. Und woher weiß ich das? Kann ich mich jetzt hier irgendwie auch verorten? Ja, ich bin das Letzte auf dieser Liste. Ich bin auf der 10. Ich habe eine Sonnenallergie. Gleichzeitig bin ich Ostdeutscher. Was meine ich damit? Na, kennt ihr alle die ostdeutsche China-Krankheit oder das ostdeutsche Gelbfieber? Das heißt, du kriegst Pickel vom asiatischen Essen aufgrund der Gewürze, die da drinne sind, oder meinetwegen aufgrund des Selleries, weil dein Körper das nicht kennt. Dann hast du halt da überall die Pickel auf dem Arm. Gleichzeitig hast du auch andere regionale Unterscheidungen, zum Beispiel. Ist ja erwiesen, dass zum Beispiel die amerikanischen Ureinwohner nicht auf den Schnaps klarkommen, dann die Asiaten kommen auf den Milchzucker nicht klar, die sind da ganz klar laktoseintolerant tendenziell. Das ist dann jetzt hier auch der Moment, wo ich recht herzlich alle Essensfrauen grüße, die ich auch vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet habe, weil ich darauf bestanden habe, wenn das Kind nicht essen will, dann will es nicht essen. Es kommen hier mehrere Ebenen jetzt zusammen. So, erst einmal hast du Kinder, egal ob Kita, Schule, was weiß ich wo, die essen außerhalb nicht. Die essen nur zu Hause, die essen nur das, was die Mutti auf den Tisch stellt. Und diese Kinder sind absolut stinknormal. Diese Kinder sind häufig satt, sauber, sicher und brauchen das, was es außerhalb gibt, nicht. Dann gibt es Kinder, die essen zu Hause nicht. So, und da habe ich auch immer diese schönen Sprüche jetzt im Ohr, oh, das böse Kind, das erpresst ja seine Mutter. Naja, nee, kann ja durchaus sein. Also so, das sind auch immer sehr gerne so diese Familien, dass da irgendwie eine neue Diät ausprobiert wird, einmal die Woche, die da irgendwie im Internet oder meinetwegen in der Bild der Frau steht. Das heißt, das ist dann für das Kind nicht kalkulierbar. Da ist das Essen in der Schule oder meinetwegen in der Kita kalkulierbarer. Sicherer. Dann hast du als dritte Komponente ganz klar auch das Kind, das ist nur dann, wenn der Leitwolf, die Leitwölfin, der Gruppenmanager, die Hauptbindungsperson in der Schule, in der Kita erstmal ein Probehappen nimmt, den Vorkoster spielt und sagt, ja, das Essen ist okay. Das Kind tastet sich dann schlicht und ergreifend an das System Schule oder an das System Kindergarten ran, ist nicht bindungsgestört, ist nicht bindungsunsicher, möchte aber schlicht und ergreifend auf Nummer sicher gehen. So, liebe Essensfrauen, welches Verhalten lobt ihr, welches Verhalten straft ihr, welches Verhalten verstärkt ihr, welches Verhalten sanktioniert ihr? Na, ihr lobt dann sehr wahrscheinlich die Bindungsstörung und ihr sanktioniert die Bindungssicherheit. Herzlichen Glückwunsch. Und deswegen teilt ihr das Essen aus und ich bin der Pädagoge. Und ich kenne mich damit so gut aus, weil ich eine Sonnenallergie habe und die kann verstärkt oder potenziert werden, indem du die falschen Sachen isst. Und das ist in erster Linie Schweinefleisch. Es ist auch ein absolutes Lebensthema von mir, dass da die Leute irgendwie bei mir vorbeikommen, egal in welchem Alter, dann irgendwie auf mein Mittagessen gucken und sagen, was isst du denn da? Du, ich esse das, was mein Körper braucht und ich esse das, was meinem Körper gut tut. Und wenn dir das nicht schmeckt, dann ist mir das recht herzlich egal. Und es gab ja auch eine Mutti oder mehrere Muttis in den Kommentaren, die erzählen sehr gerne was vom Charakter des Kindes. Hier am Essenstisch zeigt sich der Charakter des Kindes. Hier zeigt sich, lasse ich mich unterbuttern oder ziehe ich meinen Schuh durch, weil mir mein Wohlergehen besser ist als deine Meinung. Und wir lassen hier locker flockig auch die ganzheitliche organische Komponente mit reinfließen, denn die Essensfrau hat sich nicht mit dem Durchfall herumzuschlagen oder mit der Übelkeit oder mit dem Ausschlag. Na, das sind dann alles Probleme, die habe entweder ich oder die Eltern.